Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich bin auch gerne hier. Gott ist gut. Sag mal Amen dazu.
Hey, wir sind im Gottesdienst, Leute. Gott ist da. Ja, es gibt Grund zur Freude. Ich leite nicht nur eine Gemeinde in Odenwald, sondern ich habe auch nebenbei eine kleine Gemeinde in Worms und ich liebe diese Gemeinde. Die meisten sind 80% Afrikaner. Und wenn man da reinkommt, die erste halbe Stunde muss man dann den Schweiß erwischen. Ja, weil man erst tanzt und jubelt und geht bis nach oben und wieder runter und dann bei meinen Predigen fangen sie dann an zu schlafen. Ja. Aber Freude ist erstmal da, deswegen stehe ich drauf. Gott ist gut. Gott hat zu mir gesprochen, eben durch die Einleitung von Jürgen im ersten Gottesdienst schon, als das Wort Erwartung kam. Ich danke dir dafür, dass du dich da hast gebrauchen lassen. Auf dem Weg hierher habe ich auch viel Gedanken gehabt und als das Wort kam, Erwartung an sich selbst, Erwartung an Menschen, die werden enttäuscht, aber Erwartung an Gott. Da habe ich mich gefühlt, als hätte Gott wirklich persönlich zu mir gesprochen. Kennt ihr solche Momente, wo man kommt mit Hunger, mit Erwartung und Gott spricht genau zu dir, genau zum richtigen Moment? Ich wünsche mir, dass die nächsten Minuten, dass wir auch erleben, dass Gott zu uns spricht. Amen. Halleluja. Gut, ich habe mich seit ein paar Monaten beschäftigt mit einem Glaubensheld aus der Bibel, deswegen habe ich meine Predigt mutig Glauben genannt. Dieser Glaubensheld heißt Elia. Und ich habe viele, viele Predigten ausgearbeitet und nicht alle gepredigt. Ja, ich habe auch euch eine mitgebracht. Sein Name Elia bedeutet Jahwe ist Herr, also nur, es gibt nur einen Gott und das ist der Herr, sein Name war Programm, er wurde gesandt in ein Gebiet damals, wo Leute an mehrere Götter geglaubt haben, sie haben sich entfernt von dem Gott Israel, der sie aus Ägypten rausgeholt hat und haben angefangen genau das zu tun, was Gott nicht wollte und Gott hat diesen Mann gesandt mit einer Botschaft, um zu beweisen, es gibt nur einen Gott und sein Name ist Elia. Ich bin so begeistert von ihm, denn eine ähnliche Situation erleben wir gerade in unserem Land, in unserer Gesellschaft, wo es nur Toleranz und es gibt jeder, alles ist doch möglich und so weiter. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir als Christen auch mal rausgehen und sagen, es gibt nur einen Gott und sein Name ist Jahwe und er hat nur einen Sohn. Bald wird es auch schwierig sein, das zu sagen. Und er hat einen Sohn und sein Sohn heißt Jesus Christus und er ist für uns gestorben. Mutig zu sein wie Elia möchte ich sein. Also gehen wir mal zu dem Text. Der hat ja eine mehrere Geschichten in der Bibel. Ich habe einfach mal eine rausgeholt. Ich werde nicht viel erzählen, was davor oder danach passierte. Könnt ihr nachlesen. Bevor ich aber das lese, damit wir nicht jetzt denken, Elia, wow, das war ja wirklich ein großer Prophet, der ist ja nicht mal gestorben, wie wollen wir uns mit Elia vergleichen? Da möchte ich euch an die Worte erinnern, die der Bruder von Jesus Christus geschrieben hat, das ist der Jakobus. Er schreibt im Neuen Testament, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig und dann passierte dieses und jenes. Also, wenn wir von diesem Mann reden hier, dann reden wir nicht über einen Engel, wir reden nicht über irgendwie den Sohn Gottes oder so, wir reden über einen Mann, der so war wie wir. Das heißt, das, was er erlebt hat, kannst auch du erleben. Jetzt lesen wir 1. Könige Kapitel 17, Vers 8 bis 24. Elia bei der Witwe von Zarpat. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen. Mache dich auf und geh nach Zarpat, das bei Zidon liegt. Die Betonung auf Zarpat ist sehr wichtig. Es ist ein besonderer Ort. Also Gott sagt zu Elia, geh nach Zarpat und bleibe dort. Siehe, ich habe dort eine Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. da sollten wir schon anfangen zu fragen, was ist denn da los? Denn damals eine Witwe war nicht die reichste überhaupt. Und wenn wir noch mal ein bisschen vorher lesen, merken wir, es gab eine Hungersnot und es gab eine Dürre. Das heißt, die Witwe war eigentlich die, die schlechte Karten hatte. Und Gott sendet der Prophet zu der Witwe. Warum denn das? Sie hat ja gar nichts. Ja? Und in der Geschichte kommen noch mehr Überraschungen. Und er machte sich auf und ging. Wenn Gott zu dir redet, dann mach das einfach. Manchmal klingt es so einfach, ihr werdet merken auch, selbst ich kämpfe damit. Wenn Gott zu dir heute redet, bitte mach das einfach. Und er machte sich auf und ging nach Zachbat. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Er findet also tatsächlich eine Witwe. Übrigens, man konnte sie erkennen. Also sie hatten ein Gewand, die Witwen. Und damit man merkt, diese Frau ist bedürftig. Also damit die Leute ihnen mal ein paar Almosen gab. Deswegen hat er sie sofort erkannt. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Es gibt nicht genug Wasser im Land. Und du kommst zu der armen Witwe. Dann wirst du Wasser von ihr bekommen. Wenn ihr denkt, dass das unverschämt ist, dann kommt... Sie aber sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl. Also sie antwortet, ja, Wasser kann ich dir schon bringen, aber mehr kann ich dir leider nicht geben. Also ich habe nur wenig Öl im Krug und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir essen und danach sterben. Das klingt nach einem guten Plan. Ja, ich gehe nach Hause, ich koche mit meinem Sohn und dann sterben wir. Das war's, ja. Elia sprach zu ihr, jetzt denken wir, okay, Elia, jetzt bitte sag mal was Nettes. Elia sagt, ja, fürchte dich nicht. Sag mal deinem Nachbarn, fürchte dich nicht. Ja, sehr, sehr gut. Fürchte dich nicht. Jetzt denken wir, Elia ist jetzt ein Seelsorger, der hat einen Herzensseelsorger. Da wird er jetzt sagen, weißt du, das war kein guter Plan. Ich werde jetzt für uns kochen und so. Nee, da sagt er, fürchte dich nicht. Geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Boah, das klingt ja gut. Ne? Stell dir mal vor, ich komme jetzt zu euch, da sage ich, ja, ich habe ja kein Geld, mach mal Portemonnaie raus, gib mir erstmal, da geht ihr nach Hause weiter arbeiten und mit dem Geld, was ihr danach habt, da könnt ihr damit leben. Erst ich zuerst, ja, ich bin der Prophet. Katastrophe, ja, ihr würdet mich hier rausschmeißen, oder? Aber Elia sagt es nicht nur so, er sagt nicht, geh hin und mach erstmal für mich, vergiss erstmal deinen Sohn. Er hat einen Grund, da sagt er, denn so spricht der Herr, hier kommt die Verheißung, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Also in anderen Worten, mach, wie ich dir sage und ich kann dir sagen, ich diene dem lebendigen Gott, dir wird nichts fehlen. Und die Frau glaubt es. Sie glaubt es tatsächlich. Und sie ging hin und machte so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Wort des Herrn ist hier ganz, ganz wichtig. Elia redete im Auftrag des Herrn und da geschah das Wunder. Das ist ein tolles Wunder, oder? Für eine Witwe mit ihrem Sohn, jeden Tag in die Küche gehen. Du hattest gestern nur ein bisschen Öl und ein bisschen Mehl und einen Plan zu sterben. Jetzt ist jemand reingekommen und alles ist anders. Jeden Tag gehst du in die Küche, da ist Öl, da ist Mehl, das Essen ist da. Halleluja, Gott ist gut. Wer möchte das nicht erleben? Also ich möchte sowas wohl erleben. Ja, gestern Abend habe ich zufällig den Kühlschrank aufgemacht, ein bisschen faul gestern Fußball geguckt. Oh, das ist ja mal leer hier, der Kühlschrank. Man sollte ja wieder einkaufen gehen. Stell euch mal vor, ich würde jeden Tag in meine Küche gehen, Kühlschrank auf, alles voll. Ich esse den ganzen Tag Fleisch. Am nächsten Tag kein Gang zu Aldi oder zu Lidl. Ich gehe wieder in die Küche, alles wieder voll. Ist doch toll, oder? Da würde ich sogar an alle Kreuzungen gehen und sagen, Jesus Christus ist der gute Hirte. Das könnt ihr in meiner Küche erleben. Es wäre so schön, wenn die Geschichte da ändern würde. Wunder jeden Tag, wer möchte das nicht? Ich bete nur und es geschieht. Leider geht es in der Geschichte sowie auch im normalen Leben. Es heißt aber, nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensodem mehr in ihm blieb. Wo bleibt Gott? Wo bleibt der Prophet? Warum ist das Wunder in der Küche und nicht bei meinem Sohn? Warum antwortet Gott dieses Gebet und das andere nicht? Warum erlebe ich Gott da und dort, wo ich ihn am meisten brauche, nicht? Warum gibt es Wunder in der Küche und mein Sohn lebt nicht mehr? Und jetzt kommt die Frau und spricht zu Elia: Du Mann Gottes, was habe ich denn mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Diese Stelle ist eine ganz wichtige Stelle, die wir oft überlesen, wenn wir in der Bibel lesen. Warum spricht die Frau hier von ihrer Schuld? Wir wissen nicht, was sie getan hat. Vielleicht irgendwann mal hatte sie irgendwas gemacht und sie wusste ganz genau, das war gegen Gottes Prinzipien. Und plötzlich geschieht Unglück in ihrem Leben und da denkt sie, ich bin schuld. Das ist, weil ich damals abgetrieben habe. Damals hatte ich meinen Eltern nicht geehrt. Ja, damals hatte ich das und das gemacht. Gerade deswegen geschieht es. Interessant ist nur, als jeden Tag der Kühlschrank voll war, hat sie das nicht so gedacht, es hat mit mir zu tun. Aber kaum funktioniert es nicht, da sucht sie die Schuld bei sich. Wer kennt das nicht? Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Der Prophet hadert jetzt mit Gott. Und er rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind, Betonung auf dreimal, und rief zu dem Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr, er hörte die Stimme des Elia. Und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach: Siehe, dein Sohn lebt. Diese Handlung sehen wir genauso im Neuen Testament, als Jesus den Sohn einer Witwe auch von den Toten wieder auferweckt und schenkt der Witwe den Sohn wieder. Also das ist ein ganz, ganz interessanter Text hier. Elia wird verglichen mit Jesus. Da sprach die Frau zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Ach so, als die Küche voll war, hast du das nicht erkannt. Erst als dein Sohn jetzt vor den Toten auferweckt. Das ist sehr interessant, wie schnell wir die Wunder Gottes vergessen. Ja? Gott hatte damals schon gewirkt, aber nur bei dem hier. Sagt sie: Ja, jetzt weiß ich, dass das Wort des Herrn in deinem Mund die Wahrheit ist. Übrigens, es ging die ganze Zeit um das Wort des Herrn. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du zu uns reden möchtest. Wir öffnen unsere Herzen und sagen: Bitte rede du und schenk uns die Kraft, dein Wort nicht nur zu hören, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Amen. Amen. Mutig glauben wie Elia. Wenn wir Gottes Anweisungen befolgen, kümmert er sich um unsere Versorgung in der Not. Das Hauptthema in diesem Kapitel ist das Wort des Herrn, habe ich schon erwähnt. Da heißt es, da erging das Wort des Herrn an Elia. Wenn wir vorher lesen, werden wir merken, dass Gott mehrmals zu Elia gesprochen hat. Und Elia ist nicht da gestanden und hat gesagt: Vor 3 Jahren hat Gott zu mir gesprochen, dann lebe ich immer noch nach dem Wort. Nein, immer wieder war der bereit, Gott zuzuhören. Hörst du auf das, was Gott sagt? Ist es überhaupt wichtig in deinem Leben? Wir leben immer nach einem Muster. Manchmal leben wir nach dem Muster von unseren Eltern. Eltern, von Massenmedien, von den Freunden. Bei den Jugendleuten erlebe ich das sehr, sehr stark. Ja? Mein bester Freund hat gesagt, meine beste Freunde haben gesagt. Ja? Was würden meine Freunde darüber nachdenken? Was würden sie denn sagen? Wir leben oft nach dem Wort von irgendjemandem. Und Gott sagt zu uns, leb lieber nach meinem Wort. Such mich, ich habe was zu sagen. Ich habe was Konkretes in deinen Lebenssituationen zu sagen. Wenn du nicht weißt, wie Gott redet, mach die Bibel auf und mach deine Ohren auf und er wird zu dir reden. Der Moody hat mal gesagt, wenn ein kaputtes Gefäß voll bleiben soll, muss man es unter einen laufenden Wasserhahn halten. Wenn du voll von Gott und seinen Verheißungen bleiben willst und du bist ein kaputtes Gefäß wie ich, dann bitte bleib an Gott und an seinem Wort dran, dann wirst du immer voll sein. Denn ich bin ein unperfekter Mensch und ich brauche, dass Gott immer wieder zu mir redet. Ich möchte so leben, wie er das sagt. Denn wenn wir leben nach Gottes Wort, werden wir Versorgung erleben wie die Frau. Indem Elia nach dem Wort Jahwe handelt, wird er versorgt. Die Witwe versorgt ihn. Indem die Witwe nach dem Wort des Propheten lebt, wird sie versorgt. Wenn wir tun, was Gott sagt, wird er uns versorgen. Wir sollen gehorsam sein, genauso wie Elia, genauso wie die Witwe. Diese Witwe hatte eigentlich keine Chance zu leben, die hatten schon ihren Plan. Aber irgendwas hat sie gerettet. Gehorsam zu Gottes Wort oder zu dem Wort, was Gott durch den Prophet geredet hat. Ich habe ein Erlebnis gehabt und das hat mich geprägt. Das ist vor ein paar Monaten passiert. Ich kann nicht mehr genau einordnen. Und ich bin in der Gemeinde gewesen, von der ich eben erzählt habe, in Worms. Da waren viele Afrikaner dabei. Und dann habe ich einen Eritreer mitgenommen. Der ist ein Flüchtling und wollte seinen Freund in Worms besuchen. Und dann sind wir zu ihm gegangen, zu den Freunden nach dem Gottesdienst. Und ich sah, wie sie da lebten. Das Wohnzimmer war alles leer und so. Und Gott sprach zu mir, diese Art von Wort, was wir nicht so gerne hören. Ja, mach dein Portemonnaie auf und gib bitte das, was du hast. Und ich dachte, oh nein, so ein Riesengehalt habe ich nicht und ich habe auch schon was vor mit diesem Geld. Aber ich habe gelernt, mit Gott diskutiert man nicht, man macht einfach, was er sagt. Da bist du immer besser dran, das sage ich dir. Und ich habe mein Portemonnaie aufgemacht, habe das Geld mal in der Hand, ich habe gewartet, bis ich am Auto war. Da bin ich nochmal hingekommen, mich verabschiedet und schnell das Geld gegeben und wieder in mein Auto. Und mein Freund, der da war, hat sich noch verabschiedet und ich saß da und ich habe nicht nach seiner Reaktion geguckt, das war mir egal, ich habe mit Gott gekämpft. Gott, warum? Meine 50 Euro, ja? Ja, irgendjemand wird sich schon um ihn kümmern oder was man da alles denkt in der Situation. Ich kam dann nach Hause. Ich war angezogen wie jetzt, dann tue ich meine Jacke aus und so, dann möchte ich in mein Jacket ausziehen, dann merke ich, die Geschwister haben hier irgendwo einen Briefumschlag reingetan aus der Gemeinde. Normalerweise geben sie mir nichts, ich brauche ja auch nichts, ja, von denen. Und dann nehme ich den Briefumschlag und merke, da sind 50 Euro drin. Das heißt, die Leute haben 50 Euro vorher gegeben und Gott wollte zu mir sagen, weißt du, es geht nicht um deine 50 Euro, ich kümmere mich um dich. Und bevor ich dir gesagt habe, du sollst es geben, hatte ich dir das schon gegeben. Ja, manchmal ist es interessant, man hört diese Geschichte immer öfter. Das habe ich wirklich am Leib erlebt. Ja. Für mich war es wirklich ein Zeugnis, Gott wollte mir zeigen, wenn du meine Anweisungen befolgst, bin ich dein Versorger. Ja. Gott ist gut zu uns. Diese Stelle ist ganz, ganz wichtig, wo es heißt, Gott hat Elia nach Zachbat geschickt. Denn das war eine Herausforderung damals. Diese Zachbat, das war im Ausland, Nummer eins. Und Nummer zwei, der Elia hatte den Auftrag, in einem Gebiet zu wirken, wo die Leute gar nicht an Gott glaubten. Und wer hatte diese Religion, diesen Glauben mitgebracht in das Volk Israel? Das war die Frau vom König. Und die Frau vom König war eine ganz böse Frau. Und ihre Heimatsort war der Ort, wo man diesen Kult von Baal und Aschera am schlimmsten praktiziert hat. Und Gott sagt zu Elia, ich sende dich erstmal zu einer Witwe, Nummer eins, dann sende ich dich zu einer Witwe in Zachbat. Da muss Elia gedacht haben, oh nein, genau da, wo keiner mit Gott zu tun haben möchte. Und ich finde, Gott ist genial. Ja, viele von uns Pastoren, wir sagen immer in Westeuropa im Moment, das ist ja schwierig in Deutschland. Wie wirkt Gott überhaupt? Wo sind die Gemeinden? Wo ist Erweckung? Und ich denke mir immer, da wo wir davon ausgehen, dass Gott nichts tut, da wo wir davon ausgehen, dass die Menschen nicht zum Glauben kommen wollen, da möchte Gott sein Wunder wirken. In deinem Leben ist es genauso. In dem Bereich, wo du das Gefühl hast, das ist unmöglich, da bewegt sich gar nichts, das sagt Gott zu dir. Genau da werde ich mein Wunder tun. Ich bin Pastor in Odenwald und jemand hat mir damals gesagt, als ich kam, weißt du, es gab mal Erweckung, ja, zwischen Gießen und Marburg, es ist ja runtergekommen und knapp vor dem Odenwald hat es aufgehört. Es hat noch nie hier eine Erweckung gegeben. Odenwald bedeutet der Gott Oden, den man da angebetet hat und so. Und ich sagte, naja, dann wird es jetzt Zeit. Jetzt kommt die Erweckung in Odenwald. Ja, genauso wie mit Zapat damals, da wo man mit Gott nicht mehr rechnet. Genau da kommt Gott und möchte sein Wunder tun. Gott ist ein Gott, der uns versorgt, auch wenn es nicht danach aussieht. Gott ist für dich. Amen. Dann kommt Elia, der Prophet, und sagt dann zu der Frau, nachdem sie sagt, ihren Plan erzählt und sagt, ja, hier ist mein schöner Plan, den ich gebastelt habe. Dann sagt der Prophet zu der Frau, fürchte dich nicht. Diese Worte sind ganz, ganz tief. Und diese Worte kommen nicht nur im Alten Testament vor, sondern auch im Neuen Testament. Immer wenn Gott dabei ist, was zu tun, immer wenn ein Engel jemandem erschienen ist, das Erste, was er oder sie gesagt haben, war immer, fürchte dich nicht. Und heute möchte ich dir das auch sagen. Fürchte dich nicht. Wisst ihr warum? Kann es sein, dass wir als Menschen immer wieder die Tendenz haben, Angst zu haben? Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Ungewissen, Angst vor morgen. Was wird aus meinen Kindern? Gott sagt zu dir heute, fürchte dich nicht. Und er meint es auch so. Ich habe alles in meiner Hand. Ich bin dein Versorger. Wir können diesen Worten wirklich glauben. Das sind keine Floskeln. Das sind nicht nur leere Worte. Fürchte dich nicht. Ich habe hier aufgeschrieben, oft denken wir an die 10 Gebote von Mose und versuchen uns daran zu erinnern. Kann ich eigentlich die 10 Gebote aufzählen und so? Oh, die 10 Gebote. Es gibt aber 2 Gebote, die öfter in der Bibel aufkommen. Diese 2 Gebote sind folgende. Das erste ist, sorgt euch um nichts und das zweite, fürchtet euch nicht. Das ist einfach, sich zu merken. Und leben wir danach? Ja, Ehebrechen habe ich nie gemacht, ja. Aber mit diesen 2 habe ich meine Probleme bis zum geht nicht mehr. Und Gott sagt zu dir, fürchte dich nicht, es ist kein Problem, ich bin bei dir. Und da habe ich hier ein paar Bibelstellen versucht zu sammeln, die Zeit würde nicht reichen, wo Gott immer wieder zu seinem Volk spricht, fürchtet euch nicht. Psalm 37, Vers 7, sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht und fürchte dich nicht. Psalm 91, Vers 5, fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages. Du brauchst dich nicht vor einem plötzlichen Unglück zu fürchten, heißt es in Sprüche 3. Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht. Und da hören wir, dass Gott immer und immer und immer diese Worte uns sagt. Wovor hast du denn Angst? Gott sagt zu dir, ich bin dein Versorger, bleib mutig im Glauben, ich werde dich versorgen, fürchte dich nicht, ich bin für dich da. Amen. Das zweite, worüber wir uns hier unbedingt unterhalten müssen, ist das, was die Frau erwähnt hat. Ihr habt schon bei der Lesung gemerkt, da heißt es, die Frau, alles ging gut und dann aber, da ist irgendwas passiert. Nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau krank. In diesem Sommer habe ich genossen, die WM anzuschauen. Ich bin Fußballfan, ein bisschen übertrieben sogar. Ja, ich gucke viel zu viel Fußball. Das ist das Einzige, was ich gucke. Ja, das ist das Einzige, was für mich Fernsehen gut ist, nur Fußball gucken. Auf jeden Fall, in diesem Sommer habe ich ja mit Deutschland gewartet. Ich habe große Erwartungen an Deutschland gehabt und ich dachte, jetzt wird es ja richtig losgehen. Und in der ersten Runde ist unsere Nationalmannschaft leider ausgeschieden. Und ich war traurig. Ja, Bis ich irgendwann mal im Auto, im Radio gehört habe, es war mir nicht so klar, dass es anderen Mannschaften genauso erging wie Deutschland, die mal Weltmeister waren. Italien oder Frankreich sind mal Weltmeister gewesen, ganz hoch. Und 4 Jahre später, pum, ja, da ging gar nichts mehr in der ersten Runde. Und da dachte ich, das ist interessant. Kann es sein, dass wir manchmal in einem Traumwelt leben oder eine Utopie haben oder eine Art und Weise zu glauben, wie es nicht der Realität entspricht? Höhe und Tiefe gehören zum Leben dazu. Das ist normal. Wenn du bis jetzt gedacht hast, ich werde immer auf dem Berg sein, alles wird bei mir immer gut sein, dann möchte ich dir sagen, selbst in der Bibel haben alle Glaubenshelden ihre Höhe und ihre Tiefe gehabt. Das ist nicht deine Schuld. Es ist nicht, weil du was Falsches gemacht hast oder weil dein Glauben schwach ist oder weil du die falschen Dinge getan hast. Nein, das Leben geschieht. Es gibt Dinge, die kommen. Es gibt Höhe und es gibt Tiefe. Und ich werde noch mal was draufsetzen. Manchmal begegnet Gott uns im Tal viel näher, als wenn wir auf dem Berg sind. Warum? Wenn wir auf dem Berg sind und Siege feiern, da denken wir immer tief irgendwo im Kopf, im Hinterkopf, ich habe was dafür getan. Ich weiß warum. Ja? Ich weiß warum. Ich habe ja gebetet. Ich weiß noch. Ich hatte das Wort, da habe ich festgehalten. Wenn wir im tiefen Tal sitzen, da haben wir nur noch die Tränen und da sehen wir nur unsere Grenzen und da sagt Gott, ja, jetzt bist du bereit, jetzt bin ich bei dir. So habe ich Gott erlebt. Ich möchte euch Mut machen, wenn ihr manchmal gute Momente erlebt und ihr Gänsehaut habt und alles ist schön, genießt die Zeit. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, dann ist es auch normal und Gott ist auch da. Aber es geht ein bisschen tiefer in diesem Text. Die Frau sagt, bist du gekommen, um mich an meine Schuld zu erinnern? Woher kommen die Frauen mit diesen Gedanken? Das war nicht ganz fremd. Im Alten Testament war es so, dass die Rolle des Propheten manchmal die war, zu kommen bei Leuten, die ihre Sünde versteckt hatten, um zu sagen, du hast gesündigt, du hast das gemacht, du hast es gemacht. Das erleben wir bei Nathan mit dem König David. Da kommt er und sagt, du hast was Schlimmes gemacht. Und da dachte er, ja, das habe ich getan. Und da dachte die Frau hier, der Prophet ist gekommen, um Gott an ihre Schuld von früher mal zu erinnern. Interessant ist, als alles gut ging, hat sie das nicht gedacht. Und als es schlimmer ging mit dem Sohn, da denkt sie, das hat mit ihr zu tun. Und darüber müssen wir uns unterhalten, denn ich habe viele Seelsorgegespräche, die dahin zurückzuführen sind, dass die Leute denken, ich habe mal eine Sünde begangen, ich habe vor Gott Buße getan, aber immer wenn mir was passiert, denke ich, ja, es hat mit mir zu tun. Wir als Afrikaner haben einen Helden, sein Name ist Nelson Mandela, der wäre 100 Jahre alt dieses Jahr gewesen. Und diesen Nelson Mandela, der ist für uns Afrikaner mit der Hautfarbe, ich habe einen Held. Der war im Gefängnis jahrelang, ich weiß noch, wir haben gefeiert in der Schule, als er aus dem Gefängnis kam. Aber die meisten Schwarzen haben damit gerechnet, dass wenn er aus dem Gefängnis kommt, dass ein Rachenzug mal vollzieht und organisiert, damit wir endlich mal den Weißen in Südafrika zeigen, wo es lang geht. Und er kam raus und sagte, ich vergebe. Neuanfang ist möglich. Und die Welt feiert ihn zu Recht deswegen. Und es gibt wirklich Beweise dafür, dass er einen Bürgerkrieg verhindert hat durch diese Handlung. Er hat vergeben. Ein normaler Mensch. Warum denken wir, dass Gott weniger gut ist als Nelson Mandela? Gott vergibt dir deine Schuld. Wenn du deine Schuld bekennst vor ihm, mit der Schuld und mit Sünde ist nicht zu spaßen, nicht wegzuargumentieren, nicht zu verdrängen, aber wir kommen mit unserer Schuld zu ihm, bekennen. Und dann heißt es in der Bibel aber, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann vergibt er uns, er reinigt uns, dann vergießt er. Dann fragst du, was war das nochmal? Sagst Gott, ich weiß nicht, worüber du redest. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verinnerlichen. Denn wenn dann Unglück kommt, dann hat es mit dir nichts zu tun. Unglück geschieht. Und du kannst auch nicht immer kontrollieren, was dir passiert. Du kannst aber kontrollieren, wie du reagierst auf das, was dir passiert. Und es ist wichtig, dass wir da nicht in uns reinschauen, reinbohren. Es hat mit mir zu tun.
Ich erzähle die Geschichte, die ich erzählen darf von meinem Co-Pastor. Wir haben seine Frau beerdigt am Anfang des Jahres. Und ich habe sie begleitet über 1,5 Jahre. Das war eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Aber sie ist zum Herrn gegangen. Fröhlich, mit vielen Tränen haben wir sie zum Grab gebracht. Aber kurz bevor sie starb, als wir alle nur darauf warteten, saß ich im Wohnzimmer, wie eh und je, mit dem Ehemann, mit meinem Co-Pastor. Und irgendwann hat er, glaube ich, plötzlich seine Seele reden lassen und sagte zu mir: Cyril, was habe ich denn falsch gemacht? Und da wusste ich, über dieses Problem müssen wir reden. Ich habe ihm gesagt: Gut, dass du das ansprichst. Ich bin hier, um dir zu sagen, du hast nichts falsch gemacht. Was kannst du so falsch machen, dass deine Frau Krebs bekommt und stirbt? Das ist die Lüge des Teufels. Hättest du was Schlimmes gemacht, dann hättest du auch vor Gott bekannt. Und Gott ist nicht so böse, dass er sich rächen möchte bei dir. Nein, du bist vergeben. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du Schuld bei dir suchst, in deiner Vergangenheit, komm zu Gott und lass es am Kreuz und danach geh befreit nach Hause. Er hat dir vergeben. Amen. Er hat dir vergeben. Das Letzte, was ich euch mal mitbringen möchte: Vergebung schenkt unser Gott, aber auch mutig glauben, Leben schenkt Gott. Was passiert denn in diesem Text? Die Frau hat also ihren Sohn in den Armen und der Sohn ist tot. Das ist übrigens die erste Auferstehung in der Bibel überhaupt. Davor hat man gar nicht denken können, dass jemand von den Toten kommen konnte. Und die Frau bringt den Sohn und der Elia sagt: Gib mir den Leichnam. Das ist das Schlimmste, was sie tun konnte, einem Fremden ihren Sohn zu geben. Dann nimmt Elia diesen Sohn, sie gehen nach oben, dann macht er was Besonderes. Da heißt es in der Bibel, er hat sich gestreckt und 3-mal für diesen Sohn gebetet. Diese 3-mal beten ist berühmt in der Bibel. Wir haben erstmal das mit Jesus, der 3-mal gebetet hat für sich selbst, kurz vor Golgotha. Da sagt er, wenn es möglich ist, er hat für sich selbst gebetet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat keine Gebetserhörung bekommen. Paulus hat auch 3-mal gebetet. Er hat ein Problem mit sich selbst. Gott hat nicht geantwortet. Aber Elia betet 3-mal auch, aber nicht für sich selbst. Er betet für andere. Und plötzlich erhört es Gott. Und ich habe es auch erlebt. Vor ein paar Tagen habe ich immer für mich gebetet, was Geld und finanziell angeht und so. Und kaum stand eine Familie bei mir vor der Tür, die richtig Probleme hatte. Da fing ich an, für sie zu beten. Ich wollte eine Lösung finden. Und direkt nach meinem Gebet ruft ein Freund und hat tatsächlich Geld gegeben für diese Familie. Ich dachte, Gott, bei mir dauert es immer länger. Aber wenn ich für andere bete, dann ist es so. Ja, Gott möchte uns da was lehren. In unserer Gesellschaft geht es immer um Selbstverwirklichung und mich und mir, um meine Familie, meine Bedürfnisse. Gott sagt zu dir, wenn du für andere betest, dann wirst du erleben, dass Gott dein Gebet erhört. Stell dir mal vor, wir würden füreinander immer wieder beten, füreinander stehen im Gebet. Wir werden erleben, dass wir einem großen Gott dienen. Amen. Und dann, was der Elia hier macht, mag vielleicht komisch sein, aber es ist was ganz Wichtiges, was er hier tut. Er versucht auf das Kind zu kommen und sucht Verknüpfungspunkte. Er wollte unbedingt Spuren des Lebens auf dieses Kind hinterlassen. Und das ist wichtig. Ich glaube, dass genau das, was der Elia getan hat, sollen wir auch tun. Überall, wo wir hinkommen, sollten wir Spuren des Lebens hinterlassen. Ich habe bei mir zu Hause mal einen Haushalt gemacht und das Wohnzimmer alles schön gemacht und dann geputzt und alles war schön sauber, so wie ich mir das vorstelle. Und meine Tochter, die Große, sie kommt runter und schaut auf den Boden. Also man soll nicht immer glauben, was meine Tochter sagt, muss ich dazu sagen. Und dann sagt sie: Papa, hast du auch wieder was gemacht im Haushalt? Ja. Ich sagte, man soll nicht immer glauben, was sie sagt. Ja. Und dann sage ich zu ihr: Ja, das sieht doch schön aus. Meine Tochter, sie schaut mich an und geht auf meinem schönen, sauberen Nassboden hin und her und hin und her und hinterlässt Spuren.
Und ich sage, Lea, was machst du denn da? Ich möchte meine Fußspuren hinterlassen, sagt sie. Ja. Ich war schon wütend, aber da sprach der Geist Gottes zu mir, weißt du? Genauso ist es, Cyril, überall, wo du hingehst, versuch mal Spuren des Lebens zu hinterlassen. Elia, nimm dieses Kind, das was tot ist, dieses Kind, was kein Leben mehr in sich hat und sag, ich werde Spuren des Lebens hinterlassen. Stell dir mal vor, du würdest jetzt auf Arbeit gehen, deine Kollegen, überall, wo du Begegnungen hast, danach, nach der Begegnung, sind die Leute lebendiger als vorher, fröhlicher als vorher, leidenschaftlicher als vorher. Das wäre doch toll, oder? Wir dienen einem Gott, der bereit ist, uns Leben zu schenken. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich manchmal in der Gemeinde Leute aus dem Weg gehe. Denn ich weiß ganz genau, wenn ich ihm die Hand oder ihr die Hand gebe, danach bin ich trauriger als vorher. Danach bin ich deprimiert. Ja, denn ich weiß ganz genau, was alles wieder kommt. Ich möchte aber so einer sein, der immer wieder Leben ausstrahlt, der immer wieder Hoffnung ausstrahlt. So ein Elia möchte ich sein, mutig im Glauben. Und das möchte ich euch auch mal mitgeben. Am Ende meiner Predigt habe ich mich gefragt, kann es sein, dass Gott Elia nach Zachbat geschickt hatte, um diesem Sohn das Leben wiederzugeben? Kann es sein, dass die ganze Geschichte mit Elia, der sich versteckt, der Versorgung und so weiter, dass das Endziel war, dass diesen Sohn, der krank werden sollte, plötzlich das Leben wiederbekommt? Das würde bedeuten, Gott hatte eine Lösung, bevor das Problem überhaupt gekommen ist. Und das ist ein toller Gedanke. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber das zu wissen, das schenkt mir Ruhe und Frieden. Denn manchmal denke ich mir auch als Pastor, Gott, hast du das überhaupt kommen sehen? Hast du gewusst, dass dieses Problem kommen wird? Bist du auch überrascht? Nein, Gott ist nicht überrascht. Und manchmal hat er Lösungen schon geschaffen, bevor wir überhaupt weitergehen. Und das soll uns Mut geben. Das soll unser Glauben stärken. Denn Gott hat alles unter Kontrolle. Auch in deinem Leben. Amen. Ich möchte euch ja lassen mit diesen drei Zusagen Gottes. Mutig glauben wie Elia ist mutig zu glauben, dass Gott sich um deine Versorgung kümmert, um deine Vergebung und um deinem Leben Qualität wiederzugeben. Lass uns bitte aufstehen und beten. Halleluja, Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Du bist ein Gott, der sich um uns kümmert. Wir danken dir für diese wunderbare Geschichte von der Witwe in Zachbat, die hoffnungslos war, bis dein Prophet kam, bis dein Wort geschah. Du kennst uns, du kennst unsere Probleme. Bei dir ist nichts unmöglich. Ich bete für jeden in diesem Raum, der mit Versorgungsängste zu tun hat. Jesus, ich bete da, wo es finanzielle Nöte gibt, dass du dich erweist als der gute Hirte. Dass du uns überrascht in der Art und Weise, wie du uns versorgen wirst. Ich bete für alle in diesem Raum, die immer wieder damit zu kämpfen haben, mit Schuld, die die Schuld nicht ganz ablassen können an deinem Kreuz bei dir, die immer wieder sich daran erinnern müssen, an das, was sie getan haben, obwohl es schon längst vergeben ist. Ich bete, dass dein Heiliger Geist da reinkommt und Trost schenkt und Vergebung, Gewissheit schenkt im Namen Jesu. Und ich bete für alle hier, die ein Leben führen, die an Qualität verloren gegangen ist. Vater, ich bete, dass du uns wieder Lebensfreude schenkt. Überall da, wo was Totes gekommen ist, wollen wir das austauschen mit deinem Leben. Du bist gekommen, damit wir Leben haben und Leben Überfluss. Hilf uns überall, wo wir hinkommen, Spuren des Lebens zu hinterlassen, Herr. Danke, dass du uns erfüllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Wir sind schwach, Herr. Wir können nicht alles, aber du bist der allmächtige Gott. Danke, dass du wirken wirst, Herr. Danke, dass wir mutig voranschreiten werden im Glauben.
Danke, dass du da bist. Halleluja. Amen.